wie wäre es, mit dem Leben zu gehen? Wie wäre es, dich von der dauernden Selbstkritik zu befreien und das Hoch und Runter des Lebens nicht nur zu verstehen, sondern sogar effektiv zu nutzen? Wie wäre es, dich mit einer Kraft zu verbinden, die weitaus älter und mächtiger ist als dein Verstand? Eine Kraft, die sich nur über Symbole darstellen lässt. Ja, damit herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn, deinem Entdeckungspodcast auf den Spuren der großen Fragen des Lebens. Für alle, die neu dabei sind, mein Name ist Benjamin Rathgeber. Ich bin der Host von Radio Tiefsinn und gemeinsam erkunden wir die wirksamsten Prinzipien für ein Leben voller Freiheit, Klarheit und Tiefsinn. Heute haben wir Anna Martina Nussbaumer als Gast und es geht um viele große philosophische Fragen um den weiblichen Zyklus und es geht auch um Archetypen, besonders die femininen. Und Archetyp ist einer der vielen Begriffe, die wir schon so oft in unserem Sprachgebrauch nutzen, die vom Schweizer Psychiater Carl Gustav Jung stammen. Wer mir schon ein bisschen folgt, der weiß, dass Carl Gustav Jung einer meiner größten Mentoren und Lehrer ist, dass ich zutiefst von seiner Arbeit beeinflusst und beeindruckt bin. Man könnte sagen, ich bin ein kleiner Fanboy. Und als ich mir nochmal die heutige Folge angehört habe, ist mir aufgefallen, dass ich gerne noch ein paar Sachen zu den Archetypen gesagt hätte in der Folge. Deswegen das jetzt nochmal kurz vorweg, bevor wir dann in die Folge mit Anna starten. Ja, es ist kein Geheimnis, dass wir hauptsächlich von unterbewussten sowie unbewussten Prozessen geleitet werden. Das, was wir unseren bewussten Teil nennen, unsere Schaltzentrale oder unseren Verstand, das ist wie so eine Spitze eines riesigen Eisbergs. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ein lächerlich kleiner Teil dieses Eisbergs. Das geht schon bei den biologischen Prozessen los. Du bist dir zum Beispiel gerade nicht bewusst darüber, welche Darmbakterien gerade welche Stoffe verwerten und welche Hormone deswegen hochreguliert werden. Der Sauerstoffanteil in deinem Blut, davon hast du keine Ahnung. Oder welche Blutkörperchen gerade vermehrt hergestellt werden müssen, um wieder dieses Gleichgewicht herzustellen. Oder welche Stoffe gerade über die Lunge ausgestoßen werden. Also all davon haben wir nicht die leiseste Ahnung. Es geschieht einfach. Und das winken wir mal gern im Alltag so beiseite, aber wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, was ein fucking Wunder und was für ein Mysterium auch. Und so läuft das eben nicht nur bei biologischen Prozessen, sondern auch bei unseren psychischen Prozessen. Und diese Trennung der Prozesse, die existieren in der Realität nicht. Also es gibt keine Trennung zwischen biologisch und psychisch. Aber es ist einfach kurz mal, um das Konzept zu veranschaulichen. Also auch bei den psychischen Prozessen gibt es den sichtbaren Teil, sprich dein Bewusstsein. Und Hirnforscher würden da diesen Teil, den Neokortex, darunter verstehen, insbesondere den präfrontalen Kortex. Das ist der neueste Teil sozusagen unseres Gehirns. Da sitzt Ratio, da sitzt Verstand. Und wenn man die Entstehungsgeschichte betrachtet, ist dieser Teil unglaublich neu. Dann, auch jedem, der hier zuhört, gut bekannt, sitzt das Unterbewusstsein, ganz besonders das persönliche Unterbewusstsein. Das ist scheinbar Vergessenes, Verdrängtes, Erinnerungen, ganz alte. Und das ist schon mal weitaus mächtiger als das Bewusstsein. Ich meine, guck dich nur mal in der Welt um. Jeder Mensch behauptet, rational zu sein, aber ist überhaupt irgendjemand von uns rational? Außer natürlich du, der zuhörst. Du bist natürlich 100% rational. Aber sonst alle anderen? Nein, natürlich nicht. Wir werden so unglaublich stark von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Und jetzt kommt aber noch eine Ebene weiter drunter sogar. Und die hat der liebe Carl Gustav Jung entdeckt, erkannt, benannt, wie auch immer du das formulieren möchtest, und zwar ist das kollektive Unbewusste. Das ist der Ozean. Und genau dort tummeln sich auch die Archetypen. Die Archetypen kann man verstehen als Energien, die instinktiv und in einer gewissen Struktur das menschliche Verhalten beeinflussen. Die finden wir in Märchen, die finden wir in Mythologien und in jedem Disney-Film. Die sind der Grund, warum diese Geschichten so tief in uns resonieren, weil wir dieses Muster erkennen. Ohne dass wir es in Worte fassen könnten oder auch müssten, verstehen wir ganz genau, was gemeint ist. Und die Archetypen bilden eigentlich die Grundlage vieles unseres Verhaltens und sie tun das unbewusst, bis du dir eben dieser archaischen Kräfte bewusst wirst. Durch das Bewusstwerden und die Integration kannst du diese Kräfte für dich nutzen. So, und das mag sich jetzt für den ein oder anderen ein bisschen wild anhören, aber es funktioniert. Und ihr werdet anhand von Annas Beispielen in der Folge auch sehen, wie dann so etwas konkret aussehen kann. Die Folge war eine meiner absoluten Lieblingsfolgen und ich habe sie euch zu verdanken. Ich habe die Frage an die Community gestellt, welche Frauen euch im deutschsprachigen Raum ganz besonders inspirieren. Und da war Anna ganz weit vorne, eine der absoluten Darlings. Also vielen, vielen Dank für die Connection. Die Anna ist ein Vorbild für Frauen, die sich auf der Suche nach ihrer inneren Kraft, ihren Potenzialen und Talenten machen. Unter anderem nutzt sie die Kraftquelle des Zyklus für sich. Und es ist ja, der weibliche Zyklus ist ja irgendwie immer noch so ein Rand- bzw. ein Schamthema in unserer Gesellschaft. Und das sind ja bekanntlich meine Lieblingsthemen. Also schön, dass wir mal wieder so etwas aufgreifen durften. Und es geht außerdem um das Konzept der heiligen Wunde. Es geht um die Balance zwischen Werden und Sein. Es geht um Rebellion und Akzeptanz. Und wie du als Frau nicht nur die verschiedenen Kräfte deines Zyklus verstehen kannst, sondern sogar als Kraftpotenzial nutzen kannst. Und das ist Wissen, was auch für uns Männer sehr, sehr wertvoll ist. Das heißt, wenn du ein Mann bist und hier gerade zuhörst, bleib gerne dran. Es war eine unglaublich lehrreiche Stunde. Zum Beispiel, mir ein paar Mal mein Gehirn weggeflogen, zum Beispiel, wann Frauen vermehrt in ihrem Zyklus Dimethyltryptamin natürlich produzieren. Ja, richtig gehört, das ist DMT, eins der machtvollsten Halluzinogene dieser Welt. Also alles in allem eine überragende, inspirierende Folge. Mich hat's ein paar Mal von den Socken gehauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Anna Martina Nussbaum. Martina Nussbaum, herzlich willkommen bei Radio Tiefsinn. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Benjamin.
Ich freue mich auf unser Gespräch. Es war wieder einmal, habe ich über Instagram dich vorgeschlagen bekommen von einem aus der Community. Ich habe eine kleine Fragerunde gemacht. Wer sind die inspirierendsten Frauen im deutschsprachigen Raum, die euch auf eure Transformation, auf eure Heilung zur Beiseite stehen oder eine Inspiration für euch sind. Und da warst du eine von den Top-Kandidaten. Und auch an der Stelle nochmal danke an die Community für den Vorschlag. Und als allererste Frage, um vielleicht erstmal so einen kleinen Einblick in deine Arbeit zu bekommen. Stell dir vor, du bist gerade mitten in einem Flow-Moment, in einem Moment, wo du absolut mit deiner Arbeit verschmolzen bist, Zeit und Raum existiert nicht und ich tippe dir dann auf die Schulter und frage dich, du Anna, was machst du denn gerade? Was wäre denn deine Antwort?
Da wäre meine Antwort, dass ich wahrscheinlich gerade in einem Workshop oder Seminar sitze, umgeben von Frauen oder im Kreis sitzend oder gerade beim Tanzen oder Bewegen und ja, das tun, für was ich da bin. Also Prozesse zu begleiten, andere Blickwinkel zu geben, Verbundenheit zu schaffen und Räume zu öffnen, wo in denen Erfahrungen möglich sind.
Okay. Und wie würdest du es einem kleinen Kind beschreiben, was du gerade machst, wenn du in diesem Flow-State bist?
Das ist eine super Frage. Ich bin nämlich tatsächlich gelernte Kindergartenpädagogin, heißt mittlerweile Elementarpädagogin. In Österreich ist das ein bisschen eine andere Ausbildung als in Deutschland. Also die hat damals 5 Jahre gedauert. Und von dem her wurde ich perfekt vorbereitet.
Auf diese Frage.
Und wenn ich jetzt einen Kind erklären muss, was ich mache, also ich habe ja auch einen 6-jährigen Sohn und der fragt natürlich dann immer wieder, was ich dort mache. Und dann sage ich eigentlich, um das einfach zu erklären, dass wenn sich Menschen nicht gut fühlen, wenn sie traurig sind, Angst haben, dann bin ich für sie da. Und dann schauen wir, dass wir die Angst und die Traurigkeit verwandeln in Mut und Glücklichsein und Freude und Liebe. So erkläre ich das.
Süß, was sagt er darauf?
Ja, er ist sehr eingebunden in meine Arbeit und er malt dann zum Beispiel Bilder und sagt, sollte das den Frauen bitte mitnehmen und ich soll den Frauen doch bitte auch erklären, wie man mit Kindern redet, wenn sie mal einen Blödsinn machen. Also sie sollen nicht so viel schimpfen.
Okay, süß.
Ja, total. Also er ist da voll drinnen.
Süß. Und noch so eine Frage, die ich ganz gern stelle, gerade zu Anfang. In meiner persönlichen Erfahrung, aber auch in der Erfahrung, die ich so in meinen Podcast-Gästen bisher hatte, hat sich ein bestimmtes Muster gezeigt. Und zwar, dass unsere Berufung oder unser Purpose, wie man so gern auf Neudeutsch jetzt sagen, hängt oft mit einem großen Schmerz oder mit einer großen unbeantworteten Frage, die wir als Kind hatten, zusammen. Und da wäre jetzt meine Frage, gab es das bei dir? Und wenn ja, was war das, was dich da auf diesen Weg gebracht hat?
Eine sehr schöne Frage. Mir fällt das sofort ein, bevor ich sie beantworte, das Thema die heilige Wunde. Kennst du das? Ja, genau. Also mit dem arbeite ich auch.
Kannst du es ganz kurz mal in deinen Worten erklären, bevor wir jetzt schon, also nur weil ich es weiß, bestimmt die paar Zuhörer ist auch interessant, weil es sehr schön
gern.
Ist.
Also die heilige Wunde, ich habe es kennengelernt, dass es von den tatsächlichen Indianern kommt und dass es dort beheimatet ist. Und die heilige Wunde ist jene Wunde, die dir nur deine Eltern zufügen können. Und diese Wunde, das machen sie nicht absichtlich, also du kannst die beste Mutter und der beste Vater sein, aber es ist im Grunde deine Aufgabe, es zu tun. Aber du erfüllst sie sowieso, also du brauchst jetzt nichts extra da machen. Und was die Wunde eben zugefügt bekommt, hast die Aufgabe, da tief zu schauen und sie zu transformieren. Also wir werden angeleitet durch sehr viel Schmerz, der uns ja wohin trägt. Das kommt ja auch eben in deiner Frage vor. Und Aufgabe ist es, dass wir irgendwann einmal schaffen, eine andere Perspektive einzunehmen und diesen Schmerz zu verwandeln in dieses Heilige. Weil eigentlich liegt in dieser heiligen Wunde das größte Talent drinnen. So verstehe ich das.
Ja, es gibt ja auch diese Rumi-Quote, ne? von dem Sufi-Mystiker Rumi, Wahnsinn. Also wer seine Gedichte und seine Poetry noch nicht kennt, auf jeden Fall mal durchlesen, da denkst du jedes Mal so, wow, krass. Und der sagt im Endeffekt genau das Gleiche, ist, dass das Licht, das hellste Licht tritt durch die Wunde ein. Das ist, glaube ich, das mehr oder weniger sinngemäß, das Zitat. Und was war das, um jetzt von diesem Allgemeinwissen zu dir persönlich, gab es ein paar Schlüsselmomente? Was ist bei dir diese goldene Wunde?
Also die goldene Wunde oder die heilige Wunde, die liegt bei mir tatsächlich, ich glaube, im Thema der Weiblichkeit. Und ich bin mit sehr viel maskulinen Werten aufgewachsen und habe mir auch das rausgeholt, was für mich sich als stark angefühlt hat. Ich bin eigentlich ohne Vater aufgewachsen, habe ihn immer nur ein bis dreimal im Jahr gesehen. Es war der Kontakt da, aber es war halt der alltägliche männliche Part in meinem Leben nicht vorhanden. Und dieser Schmerz, der hat mich viele, viele Jahre begleitet und auch angetrieben. Und natürlich dann, um das zu erkennen, was bedeutet es eigentlich, wenn ich als Frau so tue, als wäre ich ein Mann, beziehungsweise anfange mit Männern zu konkurrieren, weil ich ja der bessere Mann sein möchte. Und das war im Grunde auf unbewusster Ebene der Start in die Richtung, das, was ich jetzt mache, und auch der Start natürlich in die Richtung meiner Befreiung. Es hat sich damals gezeigt, dass ich unglaublich heftige Regelschmerzen gehabt habe, monatlich. Ich habe eine Medikamentenpalette vor mir liegen gehabt und kein Arzt, keine Ärztin hat mir beantworten können, warum ich diese Schmerzen habe, weil körperlich war nichts. Also Endometriose habe ich nicht und körperlich habe ich als gesund gegolten und trotzdem war das monatlich ja die Hölle. Und irgendwann war halt diese Frage in mir, warum? Wie geht es? Wie geht es, wenn ich da gesund bin? Und das ist doch nicht normal. Und ich glaube, ich habe dann so einen unbewussten inneren Wunsch ausgesendet, dass ich dort Antworten bekomme. Und bin dann über meinen damaligen Freund zum Mentoring gekommen. Da war ich 21. Und das war im Grunde dann die Initiation in die Thematik Weiblichkeit, wo ich dann einmal verstanden habe, wo ich eigentlich so unterwegs bin und wo ich mir das erste Mal damit auseinandergesetzt habe, was sind denn meine weiblichen Vorbilder? Gibt es das überhaupt in meinem Leben? Was ist die Geschichte in meiner Familie zum Thema Weiblichkeit? Was ist die Geschichte dann als Gegengewicht zum Thema Männlichkeit? Und dort hat sich dann halt unglaublich viel sortiert und auch aufgelöst. Aber ich merke nach wie vor, gerade die Arbeit mit den Ahnen, also die Arbeit mit Familie bis zur Urgroßmutter, da bin ich jetzt gerade wieder dran. Also das sind so, mir kommt es vor, wie man nimmt ein Blatt weg, dann wird es klarer und wenn man bereit ist, kommt das nächste dran.
Yep.
Und eigentlich ist das Leben eine reine Transformation, Schrägstrich Heiler-Geschichte.
Yep.
Ja.
Ja, ist wie so eine Zwiebel. Nur so eine unendliche Zwiebel. Also, Mann, genau. Du denkst so, geil, ey, nächstes Level erreicht. Jetzt habe ich immer wieder was über mich gelernt. Jetzt, diesmal hält es bestimmt an. Und dann kommt die nächste Lektion. Dann denkst du wieder, scheiße. Oh Mann, ich dachte, ich kann's. Oder manchmal sind es ja sogar die gleichen Themen, aber in einer anderen Verpackung. Also manchmal ist es immer noch irgendwie dieses Grundthema, aber es hat dann so ein leicht anderes Kostüm an. Und man erkennt es dann nach einer Weile, wenn man aufmerksam genug ist, erkennt man, ach, du bist es wieder. Du hast dir noch was anderes angezogen. Und ich lache nur gerade, weil es gerade echt vor kurzem wieder passiert ist. Ich halt, da muss man, glaube ich, einfach in diesen Phasen sich im Selbstmitgefühl üben, weil es wird passieren. Wir werden es vergessen, glaube ich. Und gerade besonders du hast ja für viele Menschen durch deine Arbeit auch eine Vorbildfunktion. Und Leute orientieren sich ja auch an dir. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das, was du gesagt hast gerade, und um das nochmal zu verdeutlichen, dass selbst Leute in so Vorbildfunktion immer und immer wieder das vergessen und sich immer und immer wieder ein bisschen neu orientieren müssen und immer wieder noch was Neues dazu lernen dürfen. Und,
also es hört für mich, ich glaube, es hört für niemanden auf. Ich glaube, in dem Moment, wo wir glauben, wir sind fertig, können wir, also begeben wir uns selber in eine komplette Starre und das Leben ist nicht starr. Und was ich gelernt habe, ist, also ich gehe ja sehr mit den Jahreszeiten, ich gehe mit den Phasen des weiblichen Zyklus, das ist so meine Expertise, hat auch mit den Archetypen zu tun. Und da ist mir einfach bewusst, auch mit den Jahreszeiten eben, jeder Herbst kommt, aber jeder Herbst ist anders. Und wenn wir sagen, ja, kenne ich schon, dann sehen wir einfach die Magie dahinter nicht. Das heißt, wenn wir eine Fortbildung machen, ein Seminar besuchen, mit dem Hintergedanken, jetzt wird es sicher besser, dann werden wir scheitern, weil dieses Besser existiert nur in unserem Kopf, aber nicht in der Realität. Weil besser kann jeden Moment bedeuten und besser kann auch sein, dass ich weinen muss und besser kann auch sein, dass ich mich scheiße fühle, damit ich wieder eine Schicht tiefer komme. Hm. Und es ist eigentlich nichts anderes wie ein Wellengang. Es ist nichts anderes wie atmen, ausdehnen, zusammenziehen, ausdehnen, zusammenziehen. Und ich glaube, das ist unser Grundtenor, der Grundton in unserem Leben.
Ja, Mann.
Wenn ich versuche, das zu lösen, also wenn ich versuche, die Wellen zu lassen, dann bin ich ja tot. Mhm. Also dann habe ich keinen Herzschlag mehr, weil wenn bei dem Herz-EKG diese Linie ist, dann bin ich tot.
Yep.
Und es geht halt auf und ab. Und wir müssen lernen, unser Surfbrett zu bauen, um halt mit den Wellen zu surfen. Und ja, manchmal surfe ich länger und dann falle ich halt wieder runter. Und
manchmal sieht es irgendwie halt cooler aus, wenn man auf den Strand ankommt und manchmal wird man voll zerberstet an den Strand gespült. Und hat noch so Algen im Haar und kann gar nicht richtig laufen. Ja. Habe ich gerade die Erfahrung übrigens auch im reellen Leben gemacht. Ich komme ja gerade aus Portugal. Also diese Metapher, die ist vom Surfen, die ist so, die klingt erstmal so übelst ausgelutscht, aber wenn man die wirklich verstanden hat, dann ist die einfach so wahr. Also wenn du surfst, ist ja auch so, es gibt ja eigentlich zwei Sachen. Also es gibt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal irgendwie die Wellen als Emotionen nehmen, ne? Also das Meer bewegt sich, es gibt mal ein bisschen höheres Wasser, mal war zum Beispiel Nazaré, das ist eine der allerhöchsten Wellen auf der ganzen Welt, sind Nazaré, sind krank. Also das sind Türme, die da einrollen. Jeder, der das nicht kennt, mal bei YouTube Nazaré eingeben und dann schaut euch, also es ist riesig. Und manchmal kommen halt eben so Dinge, manchmal ist es ein bisschen wie das Mittelmeer, da kommen dann so Knöchelstreichler irgendwie. Und je nachdem, wie du kannst dir halt eben, so klischeehaft, wie es sich anhört, du kannst dir es nicht aussuchen, wie die Wellen gerade sind, sondern die sind, wie sie sind. Und das ist halt auch, du kannst nur das Beste draus machen. Wenn du dich dann entscheidest, also in den Emotionen des Lebens hast du halt nicht die Wahl, gehe ich jetzt raus und surfe, sondern du bist zum Zwangssurfen verurteilt sozusagen. Und das heißt, du hast einfach nicht die Wahl, was für Wellen sind. So. Das heißt aber nicht, dass du jetzt aufgibst und einfach dich ertrinkst in den Emotionen. Das wäre die andere Variante. Leute, die dann so ein bisschen zu tief in ihren Emotionen drin hängen. Aber du nutzt eben die Emotionen. Du gehst mit ihnen. Jeder Surfer kann es dir sagen, wenn du gegen das Meer schwimmst, du schaffst es nicht. Du powerst dich aus. Und du schaffst es einfach nicht, egal wie hart du paddelst. Du kommst aus einer Strömung, wenn du gegen die Strömung, gegen eine starke Strömung, kommst nicht aus dem Wasser. Und so ist ja bei Gefühlen genauso. Kannst du dich noch so dagegen wehren, kannst du noch so versuchen, mit aller Kraft, wir nutzen ja gerne Kraft, das ist ja auch so männliches gegen weibliches Prinzip, so, du kannst noch mit aller Kraft versuchen, dagegen anzukämpfen, aber es wird dich einfach nur fucking müde machen. Und auspowern.
Genau.
Und,
genau.
Ja.
Ja, ich finde es mit Sport immer sehr gut zu vergleichen. Weil beim Sport wird es so klar, was wir im Leben oft vergessen, obwohl wir es eigentlich können. Weil du würdest die nie stocksteif auf dein Board stellen. Weil in dem Moment, wo du das machst, fallst du um. Hm. Und beim Skaten ist ja das genau dasselbe.
Oder und
beim
siehst Fahrrad uncool aus.
Nebenbei gesagt.
Nebenbei noch, siehst du echt uncool aus, ja.
Und es geht im Grunde darum, dass wir in Bewegung, also mit dem Leben sind. Für mich ist das Leben, das habe ich einfach so auf die harte Tour lernen müssen, das Leben ist für mich ein Tanz. Und ich arbeite im Grunde daran oder schaffe Räume, in denen Frauen in ihre weibliche Kraft initiiert werden oder eben vielleicht in naher Zukunft Menschen in das feminine Feld initiiert werden. Bedeutet, mit dem Leben zu tanzen. Für mich bedeutet das es. Und im Surfen, in jedem Sport, wenn ich mich zu sehr auf das versteife, was ich möchte, dann werde ich immer verlieren. Und das ist, finde ich, diese Balance, die wir erlernen müssen oder wo uns das Leben dazu einlädt, eine Balance zu finden zwischen dem Jetzt und dem Präsentsein in dem Jetzt und gleichzeitig eine Richtung zu haben. Also nicht ein Ziel, ja schon, dazwischen, aber in erster Linie eine Richtung. Und das kann ich immer beeinflussen. Gehe nach Norden, Süden, Westen, Osten. Welche Richtung wähle ich? Und das ist eigentlich dann diese Macht, die wir haben. Und dann passieren halt Dinge in der Welt, die wir nicht beeinflussen können. Aber wie ich damit umgehe, das ist zu 100% meine Entscheidung.
Hm. Ja, Hammer. Das ist genau diese, das ist, glaube ich, eine von den größten Fragen, wenn man jetzt mal so diese Metaebene annimmt und sich alle Philosophien, alle psychologischen, alle Personal Development Bücher zusammen, es gibt ja immer so diese zwei Lager irgendwie. Es gibt die einen, die sagen, ey, alles ist gerade schon perfekt. Es geht nur ums Sein. Der jetzige Moment ist jetzt schon vollkommen. Du musst nichts tun. Es ist mehr so, wenn man das runterbricht, grob gesagt, östliche Philosophie, ne? Ich bin in Harmonie mit dem, was ist. So, und jetzt kommt die, und da gibt es auch Schattenseiten dazu, aber erstmal um die andere Seite zu beleuchten, haben wir so eher die westliche Philosophie, die darum geht, jemand zu werden, Transformation, Heldenreise. Du hast vorhin, ich habe gesehen, war das Zufall, aber du hast sehr in den Mustern der Heldenreise gesprochen. Ist mir aufgefallen.
Ich kenne das Thema der Heldenreise, bin aber jetzt keine Expertin.
Okay, das war wahrscheinlich unbewusst, aber es, also deine ja. Geschichte, wie die aufgebaut war, die Mentorin, die normale Welt, also es hat sehr gut in dieses Schema gepasst, fand ich sehr spannend. Aber im Westen, in Essenz, die westliche, das Geschenk des Westens ist das Werden. In dir steckt Potenzial, in dir steckt ein Samen sozusagen, der irgendwann mal in diesem mini kleinen Samen steckt schon der Baum drin. Die fucking Eiche ist schon, also das in dir steckt schon das Wissen von dem, was aus dir werden kann, ist gerade schon in dir drin. Und das ist, glaube ich, das Geschenk des Westens. Und viele Leute fragen sich, naja, was stimmt denn jetzt? Und du hast es perfekt beschrieben. Es war perfekt. Beides stimmt einfach. Und ich glaube, wenn wir die Harmonie zwischen dem, was ist, und ich akzeptiere, was ist, aber ich verstehe auch, wie du gesagt hast, was in mir möglich ist. Die Arbeit, die noch vor mir steht, die Richtung, die ich auch einschlagen will, einfach aus purer Lust und Laune, habe ich Bock, dieses Ding in mein Leben zu manifestieren. Oder ich würde gern so und so leben. Nicht, weil du irgendwie nicht zufrieden bist mit dem, also bei dir sieht es jetzt schön aus, zum Beispiel nicht, weil du irgendwie unzufrieden bist mit dem, wo du gerade bist, sondern weil du Bock hast. Denkst dir, geil, noch ein schöneres Haus oder ist ja doch eigentlich ganz schön, ich hätte Bock auf Wasser oder whatever. Aber einfach so dieses Wollen aus einer Fülle heraus.
Ja, genau. Also quasi aus welcher Haltung heraus agiere ich? Und ich finde es schön, wie du das beschreibst mit dem Werden und mit dem Sein. Ich hätte da noch eine Ergänzung, weil ich gerade dieses Bild habe von Yin-Yang. Und für mich ist eben die östliche Kultur dieses Sein, die den Wert des Menschen, aus dem er ist, herausschöpfen. Und unsere westliche Kultur, da schöpfst du den Wert oder das Ich bin genug aus dem Tun. Mhm. Und gemeinsam dieses Tun, also wenn ich nur in dem einen bin, dann kriege ich gar nichts hin, wenn ich nur in dem Sein bin. Und wenn ich nur in dem Tun bin, dann brenne ich aus. Yep. Das heißt, da haben wir Yin und Yang, Maskulin und Feminin. Und dieses Werden ist, finde ich, dieser Strich in der Mitte, der Yin und Yang trennt. Und ich komme nicht drum herum, dass ich sage, okay, jetzt werde ich nur mehr. Also ich bin jetzt in diesem Werden. Sondern wir müssen die Balance verlieren, um wieder in Balance zu kommen. Und wenn ich mit dem nicht in Frieden bin, dass ich immer wieder mal Rausfall aus meinem ach so tollen Konstrukt, wenn ich mit dem nicht in Frieden bin, dann vergehe ich. Aber wenn ich sage, okay, that's life, jetzt bin ich dran im Tun und jetzt muss ich wieder im Sein sein. Mhm. In dieser Welle, in dieser Bewegung, das ist dieser Tanz. Ja, einmal schleudert dich das Leben drum herum und entweder, wenn du die Kontrolle behalten willst, dann schreist du, weil du nicht weißt, was mit dir passiert. Oder du gibst dich hin und plötzlich landest du in einer anderen Tanzposition und du merkst, wow, da wäre ich nie hingekommen.
Yep. Ich habe noch eine kleine Frage und ich glaube, dann können wir uns langsam, weil wir sind jetzt schon relativ tief, aber ich würde noch mal gerne einen kleinen Schritt zurückgehen, um noch mal dein Framework und so deine Geschichte in Verbindung mit deiner Arbeit zu bringen. Kannst du dich daran erinnern, was deine Lieblingsgeschichte als Kind war oder die Geschichte mit dem Helden, mit der Heldin, mit der du dich am meisten identifiziert hast als Kind?
Natürlich.
Ja. Natürlich.
Das waren zwei. Das waren die Geschichte von Pocahontas und Mulan.
Okay. Kannst du ganz kurz, wenn du die zwei Geschichten auf eine einfache Art und Weise zusammenfassen müsstest. Könntest du es kurz mal für uns machen?
Ja, also die Thematik ist eigentlich dieselbe. Zwei Frauen sind da und leben ihr Leben und sind eigentlich glücklich und dann passiert etwas im Außen und dann kommen sie ins Tun und entdecken dadurch Höhen und Tiefen und ihre Untiefen und entdecken dadurch auch ihre Werte. Und sie entdecken die Liebe und wie weit man sich für die Liebe verändern kann, soll vielleicht. Aber auch diese Grenzen, wie weit man sich eben nicht verändern darf. Mhm. Und es geht auch immer um etwas Größeres. Und das ist, glaube ich, das, was wirklich glücklich macht, wenn man sein Tun und sein Handeln ausrichtet auf etwas, das größer ist als man selbst. Weil das ist dann, in dem Moment entsteht sinnvolles Leben oder Sinn, ja vielleicht sogar Sinnlichkeit, aber Sinnhaftigkeit. Weil, ich meine, ich bin jetzt 33, das ist nicht alt, aber ich komme gerade aus einem saugeilen Seminar, das 7 Tage war und es ist auch um das Thema Tod und Sterben gegangen. Es war ein Kriegerseminar übrigens. Und irgendwann musst du dir darüber Gedanken machen, was passiert, wenn du gehst? Und was willst du eigentlich hinterlassen? Wie möchtest du, dass die Menschen dich wahrnehmen? Wie möchtest du, dass die Menschen über dich reden? Und vor allem, wenn man ein Kind hat oder Kinder hat, dann muss man sich auch Gedanken darüber machen, was passiert dann mit denen, wenn ich dann nicht mehr bin? Welches Erbe hinterlasse ich? Und das ist ein großer Antrieb. So, jetzt bin ich aber total weggekommen von der Geschichte. Aber das war jetzt gerade wichtig.
Ja. Und die zwei waren ja auch so ein bisschen Rebellen. Also die haben sich nicht ganz zufriedengestellt mit der klassischen, ey, das macht jetzt ein Mädchen und das muss ein Mädchen machen, ne? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Es war so ein bisschen,
nein, das stimmt total.
Da hatten die gar keinen Bock drauf, gell?
Nein, null. Okay. Ja, das ist, da erkenne ich mich sehr, sehr wieder. Also ich stand wirklich aus der Reihe, meinem ganzen Familiensystem. Und bin eine Rebellin und werde sie immer sein. Aber mittlerweile habe ich, und das ist das Schöne, mittlerweile habe ich gelernt, mit der Welt zu tun. Also Rebellion bedeutet nicht gegen die Welt, weil ich habe das oft so verstanden, gegen die Gesellschaft und gegen irgendjemanden. Aber ich habe das wandeln können. Ich mache das jetzt mit und für. Ja, und wenn ich mal merke, okay, ich habe zu bestimmten Themen einfach nichts zu sagen oder weil ich einfach keine Expertise habe, dann schließe ich meinen Mund und dann sage ich auch nichts. Und früher hätte ich halt irgendwie meinen Senf dazu gegeben, um einfach was zu sagen.
Ja, mega spannend. Das ist so die Rebellion oder erstmal diese Auflehnung. Und das ist doch auch eigentlich auch genauso in der Geschichte passiert. Also es gab doch dann im Endeffekt diese Harmonie zwischen, naja, okay, ein bisschen Rebellion, also diese große Frage, okay, wiefern lehne ich mich auf gegen dem, was ist, aber halt auch nicht alles ist so verkehrt, ne? Auch so ein bisschen, ja, als Key genau. Message, ja. Mega spannend.
Das würde ich noch gerne anfügen, weil ich glaube, es geht auch darum, dass man irgendwann an Frieden schließt mit dieser Zeit, in der man hineingeboren ist. Also wo man jetzt gerade sich befindet. Und ich bin ein unglaublich riesiger Fan von Natur, Naturvölkern, habe mich oft, vor allem in meiner Jugend, zurückgesehnt nach dieser alten Zeit, unter Anführungszeichen, wobei ich ja gar nicht gewusst habe, wie das da wirklich abgelaufen ist, und merke, ich habe jetzt mittlerweile Frieden geschlossen mit unserer Zeit, auch wenn da ganz viel Blödsinn und Furchtbares passiert, hat es aber immer gegeben, weil es halt einfach so ist anscheinend auf der Welt, dass es halt das Dunkle und das Helle gibt und dass sich das immer ausgleichen wird.
Ja, Mann. Ja, das ist... Ich glaube, gerade in den jüngeren Jahren ist das so ein bisschen schwer zu akzeptieren. Und das hat auch überhaupt nichts mit Aufgeben zu tun. Also du besprichst es aus einem Ort in dir der Stärke, nicht der Resignation. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen. Also ich sehe dich jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das über den Podcast, ich weiß nicht, ob ich den als Videoformat rausbringe, aber das ist jetzt kein so, naja, scheiß drauf, so, das hat eh keinen Sinn, sondern es ist eine optimistische Akzeptanz, so ein bisschen.
Ja, genau, das ist gut erkannt. Genau, also ich bin da jetzt nicht im, na gut, es ist halt einfach so, sondern ich habe meine Aufgabe erkannt, ich weiß wirklich, für was ich da bin. Das gibt mir unglaublich viel Frieden und ich tue das, was zu tun ist. Ob ich jetzt Lust habe oder nicht, manchmal habe ich mehr Lust, manchmal weniger, aber es gibt Dinge, die sind zu tun und die gehen über mein persönliches, will ich das jetzt oder will ich das nicht, hinaus. Und ich glaube, das ist dann dieser Frieden, der eben mit der aktuellen Zeit einhergeht, wo man dann wirklich Instrument sein kann für das Jetzt.
Du hast gerade schon so ein bisschen was angeschnitten. Ich mache etwas, obwohl es vielleicht gerade nicht so ganz zu dem passt, was ich will, also so ein bisschen über sich hinauswachsen, so typisch was, ich weiß nicht, gibt's Kriegerin auch als Archetyp? Weil ich kenne den männlichen, okay, das ist ja dann das wäre dann die typische, archetypische Kriegerin-Energie, oder nicht?
Ich kann dir Ja, auch, okay. Auf jeden Fall. Ich kann dir kurz erklären, wie ich das sehe. Also ich lehne mich da sehr an den Carl Gustav Jung an und er hat auch an den Michael Moore, glaube ich, heißt er. Und du kannst dir das so vorstellen wie eine Pyramide. Und unten bei der Pyramide gibt es quasi die unerlösten Aspekte des Archetypen und an der Spitze der Pyramide gibt es die erlösten Aspekte. Und es gibt quasi positiv unerlöste Aspekte, die gesellschaftlich anerkannt sind und negativ unerlöste Aspekte, die gesellschaftlich nicht anerkannt sind. Um ein Beispiel zu nennen, wäre zum Beispiel bei der Kriegerin Wut entbrannt, furienmäßig irgendwie herumzuschlagen. Ja, das wäre jetzt dieser negative Aspekt. Der positive Aspekt der Kriegerin, der unerlöste, wäre Anpassung, sich zurückzunehmen, eher zu schauen, wie es den anderen geht. Also quasi seine Energie völlig nach innen zu kehren und nicht ins Tun zu kommen. Also lieblich zu sein. Und der erlöste Aspekt, wenn man dann an der Spitze steht, wo man sich quasi, das die Lebensaufgabe ist, so sagt es halt Carl Gustav Jung, das ist die Lebensaufgabe von jedem Menschen, diese unerlösten Aspekte in diesen erlösten Aspekt so reinzugeben. Wenn ich in diesem erlösten Aspekt bin, bedeutet es, dass ich in Situationen, die es braucht, unfassbar klar und vielleicht sogar brutal bin. Mhm. Weil wenn nämlich jemand mein Kind angreift, dann bringt es nichts, wenn ich sage, entschuldigen, könnten Sie das bitte lassen?
Ja.
Da wird es dann nichts, ja. Weil dann, aber das passt eben in diese Situation. Und dann gibt es halt Situationen, wo es überhaupt nicht angepasst ist oder nicht passend ist, brutal zu sein, sondern da reicht dann, ich sage mal, die liebevolle Kriegerin. Und das ist halt, dieses Feld der Archetypen ist recht komplex und schwierig, weil man kann keine Dogmen machen. Ja. Ich kann dir nicht sagen, sei so, weil das ist richtig. Das heißt, dieser Weg der Archetypen bringt dich an deine Ethik, bringt dich an deine, an dein Gewissen, an deine Werte und wie du Leben verstehst und wie du im Umgang mit anderen bist.
Ja, also ich würde sagen, vielleicht fangen wir nochmal ganz am Anfang an, weil ich würde sehr gerne tiefer auf das Thema eingehen. Ich liebe Archetypen, ich bin absoluter Fanboy von Carl Gustav Jung, was super strange, also super strange Synchronizitäten mit ihm schon gehabt, dass ich als Jugendlicher seine Bücher, wo ich wirklich gar nichts davon verstanden habe, aber ich wusste immer, der Typ, der wird, dieser Mann, der wird mal eine Rolle in meinem Leben spielen. Und eigentlich jetzt erst so wirklich in den letzten Jahren das verstanden habe und so langsam, ich meine, wenn du dich mit Carl Jung beschäftigt hast, du weißt, wie was sich da für Welten auftun. Also das ist ja nicht so, dass da liest man mal ein Buch von ihm und damit ist es getan, sondern das ist so, wow, also es ist richtig überfordernd, kann man einfach mal so sagen. Die Arbeit von Carl Jung, es ist super anstrengend, überfordernd, man versteht es oft nicht und es ist so tiefgehend. Und deswegen würde ich sagen, um nicht selbst auch in die Falle zu tappen und das jetzt so super komplex zu machen, lass doch mal von ganz Anfang anfangen. Und was ist denn ein Archetyp? Erstmal, was bedeutet das ganz allgemein? Und dann können wir vielleicht darauf eingehen, was so die größten weiblichen oder femininen Archetypen sind.
Mhm. Also für mich sind Archetypen, ich finde, da hat der Rüdiger Dahlke eine sehr gute Definition gefunden. Archetypen sind Kräfte, die schon vor den Menschen da waren. Mhm. Und wir Menschen, wir haben ihnen diesen Kräften, die wir in uns spüren, wir haben denen Namen gegeben. Um sie sozusagen in eine Form zu gießen, weil wir brauchen was Konkretes einmal, um das einordnen zu können, damit uns das nicht überfordert. Und eine der Hauptarchetypen ist halt das Thema der Liebenden oder der Mutter. Das Pendant wäre halt des liebenden Vaters zum Beispiel. Und das ist nicht etwas, also wenn ich zu dir sage, stell dir jetzt mal vor oder fühl dich mal rein in einen liebenden Vater, dann brauchst du nicht viel und du wirst es spüren, obwohl du noch nicht Vater bist. Und vielleicht halt im Alter oder mit Erfahrungen werden dann diese Gefühle und Erfahrungen tiefer. Aber wir können uns da in ein Feld einklinken, das fernab von Wissen liegt, sondern bei Wahrhaftigkeit und bei Weisheit liegt. Und es ist so spannend, zum Beispiel letztes Mal war eine Situation mit meinem Kleinen und er ist da am Sofa gewesen und dann war er so im Vierfüßlerstand. Wir haben auch Katzen und dann hat er so herumgespielt und dann bin ich auch in die Tigerrolle gegangen. Und dann haben wir nichts geredet, sondern wir haben halt dann zwischen Kämpfen und Kuscheln und eigentlich waren wir in diesem Original Play drinnen, Original Spiel. Und das sind, also weißt du, wir haben dann einen Konflikt gelöst, den wir eigentlich einfach gar nicht verbalisieren haben müssen. Und es war so ein Gefühl von Abholen und Erinnern und Unkompliziertheit. Das heißt, diese Archetypen, die brechen alles runter. Alles Komplexe fällt in dem Moment weg. In dem Moment, in dem du dir vorstellst, liebende Mutter, Krieger, Magier, alter Weise und so weiter. Und diese, also in dem Moment, wo du dich in dieses Feld stellst, beginnt sich deine Seele sozusagen zu erinnern.
Ja, saugeil erklärt. Also es ist immer wichtig in dem Zusammenhang, ich will nur mal kurz unsere rationalen Homies und Homegirls abholen. Es ist immer wichtig, sich daran zu erinnern, dass das, was dein bewusster Teil ist, extrem neu ist. Sprache ist extrem neu. Wir haben einfach ungefähr, kannst du dir vorstellen, das, was wir artikulieren, wahrnehmen, benennen können, ist so grob 1% von dem, was ist. Und es ist diese mini kleine Spitze des Eisbergs. Und alles, was da drunter liegt, da kommen dann die ganzen Mysterien, ne? Da schlummert eben auch die Archetypen als undifferenzierte, also ursprünglich war es eine undifferenzierte Energie, die ja eben eine bestimmte Form annimmt und dann hatte, wie gesagt, irgendjemand in der Geschichte der Menschheit, das hat sich natürlich dann auch entwickelt, hat dann jemand den Finger drauf gedrückt und hat gesagt, schaut mal, das ist das und das Muster und dann wurde das eben in Geschichten benutzt, in Märchen. Märchen sind ja total oft voller Archetypen. Und deswegen resonieren die auch so krass mit uns. Wir wissen genau, wenn Märchen erzählt, jeder versteht die Märchen, jeder fühlt die und die berühren uns auf einer tiefen Ebene, weil eben diese Ebene diese Archetypen bedient. Und jetzt würde ich mal gerne wissen, weil ich habe mich sehr viel mit männlichen Archetypen beschäftigt. Und du hast jetzt Robert Moore schon angesprochen, denn es super, ja. super große Inspiration war. Und was ist denn so die größten oder die wichtigsten Archetypen für das Feminine? So, vielleicht, dass wir mal so einen Überblick davon bekommen, weil das interessiert mich auch sehr, weil da habe ich noch nicht viel reingeschaut, da kenne ich mich auch nicht so gut aus.
Ja, also es gibt verschiedene Systeme. Ich bin bei dem hängen geblieben, wo ich sage, es gibt 13 Archetypen, 13 weibliche Archetypen, aber das ist so extrem komplex und ich habe das runtergebrochen. Ich muss ein bisschen ausholen, damit es Sinn ergibt. Mhm. Also ich beschäftige mich ja aufgrund von meiner Geschichte mit dem Thema weiblicher Zyklus. Und das war im Grunde auch mein Heilweg, wo ich jetzt da bin und erstens mal mit Schmerz umgehen kann, aber auch keine Schmerzen mehr habe und daraus halt meine Kraft ziehe. Und wir Frauen, wir gehen durch vier verschiedene Phasen durch, vier verschiedene Zyklusphasen, die unterschiedliche Eigenschaften mit sich bringen. Und die, jetzt ist mir der Name entfallen.
Ist das in jedem Zyklus, ganz kurz? Also jeder Zyklus hat diese vier Phasen.
Genau, das hat mit den Hormonen zu tun, aber auch Frauen, die hormonell verhüten oder keine Menstruation haben oder mehr haben, weil sie in den Wechseljahren sind, durchlaufen diese Phasen körperlich. Mhm. Das heißt, das ist der große Unterschied zwischen Mann und Frau, dass es körperlich wirklich einen Unterschied gibt, weil die Hormone sind zwar gleich von uns Frauen und Männern, ja, also wir haben die gleichen Hormone, aber sie werden zu unterschiedlichen Tageszeiten und unterschiedlichen Verfassungen ausgeschüttet. Das heißt, als Frau kann ich mir nicht aussuchen, ob ich jetzt den Zyklus habe oder nicht. Auch wenn ich es nämlich unterdrücke mit Verhütungsmittel, habe ich einen Rhythmus. Dann nenne ich es nicht mehr Zyklus, sondern Rhythmus. So, und dann gibt es die Miranda Gray, heißt sie, eine Engländerin, und die hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Der rote Mond. Und mir ist es in die Hände gefallen, wo ich glaube ich 21 war, also schon recht lang her. Und sie beschreibt dort den weiblichen Zyklus auf spiritueller Ebene. Und ich habe mir das Buch nie ganz durchgelesen, weil es recht komplex war, aber ich habe das angeschaut, ich hab die Theorie dahinter verstanden und ich war daheim. Und ich habe plötzlich verstanden, warum ich bin, wie ich bin. Ich habe also eine Klärung für mich als Frau bekommen. Und es war sehr entspannend plötzlich.
Glaube ich.
Wirklich. Und dann habe ich recht früh damit angefangen, dieses Wissen weiterzugeben. Und habe dann aber in dieser ganzen Reise neue Archetypen entdeckt, die sich für mich viel stimmiger anfühlen. Und jetzt sind da eben diese vier verschiedenen Archetypen, die wir Monat für Monat durchwandern. Der Zyklus startet immer mit der Menstruation. Und das ist der Eintritt in die Phase der Heilerin oder der weisen alten Frau. Danach folgt die Östrogenphase, das ist die Phase der Priesterin. Und da geht es halt um Mindset, Strategie, Klarheit, Vision, in eine Richtung gehen. Das ist übrigens die Phase, wo die Frauen mit den Männern am besten zurechtkommen oder die Männer mit den Frauen, je nachdem. Und weil da sind wir uns recht ähnlich von der Energie her. Dann kommt die Eisprungphase, wo es um das Herz geht und da geht es um die Liebende. Liebende in allen Bereichen, also sei das jetzt Geliebte, Verführerin, Mutter und oder Freundin, also alles ums Thema Herz geht's da. Und dann kommt für mich persönlich meine Lieblings- und spannendste Phase, das ist dann die Phase der Kriegerin, das ist dann nach dem Eisprung, da wird dann das Hormon Progesteron aktiv. Die Gehirnarbeit verändert sich, also das heißt, die Gehirnhälften arbeiten anders miteinander. Das muss man sich mal vorstellen. Also das heißt, wir Frauen, wir haben Zugriff auf Potenziale in verschiedenen Phasen von unserem Körper, von unseren Gehirnregionen. Wenn wir das nicht wissen, dann ist es eher verwirrend, weil wir uns halt anders fühlen und versuchen, normal unter Anführungszeichen zu sein, anstatt wieder mal mit der Welle zu gehen.
Hammer.
So, und dann ist eben die Kriegerin dran. Ja, und dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Und es gibt noch ein Archetyp in der Mitte, mit dem ich jetzt eben neu arbeite. Ich nenne sie einfach die Königin oder Herrscherin. Und es ist im Grunde, sie steht für die Frau, die eigenverantwortlich ihr Leben lebt, die ihre Stärken und Schwächen kennt, die Fehler anerkennt und die bereit ist, immer wieder neu hinzuschauen. Und die bereit ist, die Kraft, die ihr gegeben wurde, auch anzunehmen und die Macht, aber sie nicht zu missbrauchen. Und dieser Archetyp der Königin, die steht in der Mitte und die dreht sich quasi. Ja, und Ziel von uns Frauen wäre es, durch den Zyklus immer wieder die Archetypen kennenzulernen und schlussendlich in der Mitte zu stehen, um alles handeln zu können. Ja, ohne Druck jetzt, ja, also ohne zu sagen, so muss das sein, sondern vom Gefühl her, dass sie fließen kann.
Geil. Hammer System. Also ja. du hast eigentlich eine ganz gute Landkarte, und das ist so wichtig. Also ich kann mir das jetzt natürlich nur bedingt vorstellen als Mann, aber ich kann so nachvollziehen, dass es halt manchmal hilft, einfach so ein bisschen sich selbst oder diese Sachen zu verstehen, wir tendieren dazu, mal ganz gerne uns selbst runterzumachen und dann sagen, naja, wie du gesagt hast, so, wir zwingen uns dann zum Normalsein, was auch immer normal ist, und machen uns dann verrückt. Und wenn wir dann eben diese Karte vor uns haben und zu sehen, ey, nicht nur hast du ein bisschen mehr Selbstmitgefühl, sondern du kannst es sogar noch das Beste rausholen. Also wie kann ich jetzt am Ende und das ist, glaube ich, ja so ein bisschen, was du angedeutet hast, wie kann ich jetzt am Ende meine Kriegerin voll und ganz auskosten? Kannst du vielleicht noch mal kurz in den vier Phasen jeweils so ein oder zwei kurze Sachen, so das ist so das Ding, die Sache oder die Tätigkeit oder den Zustand, der da geil resoniert mit dieser Phase.
Voll.
Das wäre, glaube ich, ganz, ganz interessant.
Sehr gern. Bevor ich das mache, muss ich nur sagen, Männer haben ja auch einen Zyklus, aber der hat eine andere Frequenz.
Okay.
Also eigentlich von dem Hormonsystem her gesehen, ist der männliche Zyklus bezogen auf das Testosteron, das ja das hauptmännliche Hormon ist, wobei ihr natürlich auch Östrogen habt und alle anderen.
Ich nicht übrigens, haben nur andere Männer. Spaß.
würde ich lachen, wenn Männer zu wenig Östrogen haben, dann geht es ihnen nicht gut.
Ja, ich weiß.
Aber, aber ihr geht es quasi mit dem Tagesrhythmus. Das heißt, ihr geht's mit dem Tagesrhythmus. In der Früh seid ihr dann quasi voll da, voller Elan. Dann am Nachmittag gibt's einen kleinen Einbruch, aber dann wieder so. Das heißt, ihr geht's mit dem Tagesrhythmus. Wir Frauen, wir haben den Tagesrhythmus und unseren Rhythmus, Zyklus. Ja, das heißt, es ist 28 Tage, 30 Tage, 24 Tage. Und deswegen ist es so ein bisschen doppelt komplex. Also wir müssen uns da doppelt einordnen.
Das funktioniert ja auch geil mit dem Kreis, den du beschrieben hast. Wenn du quasi in der Mitte die Königin, dann hast du vier, die quasi wie so eine Uhr, aber langsam. Und dann hast du nochmal die gleichen vier nochmal in einer schnelleren Variante außenrum.
Richtig.
Und dann hast du
richtig
so die Kombination. Also
ganz geil. Genau. Ja. Also da kann man richtig tief eintauchen. Aber um mal Frauen einen Überblick zu geben oder auch eine Möglichkeit aufzuhören, gegen sich zu arbeiten und anzufangen, mit sich zu arbeiten und auch eine Möglichkeit, meinen Partner mitzunehmen, zu sagen, hey, hör mal zu, ich bin gerade in der Kriegerin, könnte ein bisschen brenzlig werden, bitte nimm es nicht allzu persönlich, wenn ich da den Kopf abhack. Okay, so, um auf deine Frage zu antworten. Die Heilerin bei der Menstruation, da geht's, das Stichwort ist Transformation. Und Transformation braucht Ruhe. Also wenn du als Frau die Möglichkeit hast oder auch als Mann, nimm dir Rückzug. Ich rede nicht von 5 Tagen, ich rede von 1 bis 3 Stunden qualitativ hochwertige Zeit ohne Handy scrollen und so. Weil in dieser Zeit, es ist spannend, weil wenn die Menstruation beginnt, dann hat die Frau eine erhöhte DMT-Ausschüttung. Körpereigenes DMT. Und das ist aber nur in den ersten 2, 3 Stunden. Das heißt, wenn Frau ruhig ist und nicht versucht, irgendwas zu leisten, kann sie bewusstseinserweiternde Gedanken und Momente mit sich haben.
Wow.
Und ich hatte, ja, wow, gell? Krass. Und ich habe das schon oft genug erlebt bei mir selber, aber nur, wenn ich mir die Zeit nehme. Also wenn ich versuche, irgendwas zu tun im Außen, dann verpasse ich halt mein DMT.
Krass.
Ja? So. Okay,
also das hat gerade richtig mein Gehirn.
Ja, aber Freundin, deren Freund ist total eifersüchtig, dass wir das haben. Und
ich wollte gerade sagen, ich krieg so langsam auch richtig Bock auf den Zyklus.
Okay, dann ist quasi das Östrogen dran und das ist die Priesterin. Und da geht's wieder voll ins Tun. Vor allem auch jetzt um den Alltag, es geht um Planen. Also alles ist easy cheesy. Eigentlich gibt es da wenig große Probleme. Das Einzige, was sein kann, ist, dass die Frauen dann vor lauter Energie über das Ziel hinausschießen und sich der Mann gar nicht mehr auskennt. Also ich habe mal 2 Workshops abgehalten für Männer. Einmal waren tatsächlich 40 Männer dabei. Es war echt sehr, sehr spannend und sehr schön, das zu erkennen, die Fragen von den Männern zu hören, die ja ihre Frauen voll lieben, aber manchmal sich einfach nicht auskennen, weil an dem einen Tag ist sie fix und fertig und sie kriegt eine Wärmeflasche ans Bett und 3 Tage später ist es einfach nicht mehr dieselbe Frau, sondern sie stürmt in der Wohnung herum und hat irgendwas vor.
Ach, so ist mega schwierig, ja.
Ja, genau. Also das ist natürlich als Mann, das nicht zu wissen, ist auch schwierig. Ja. Aber das ist die Priesterin und da ist auch sehr gut, sich zu überlegen, wohin möchte ich eigentlich? Was ist meine Vision? Was ist das Größere dahinter, hinter meinem Tun? Also die Richtung. Dann ist die Liebende dran. Und daher geht es natürlich erstens einmal um das Thema Nähren, sich selbst Gutes tun, aber auch die Menschen, die ich liebe. Und damit meine ich auf verschiedensten Ebenen. Das kann jetzt tatsächlich durch Kochen sein, aber es kann auch einfach durch Aufmerksamkeit sein. Es kann durch liebevolle Berührungen sein. Es kann durch ein offenes Ohr sein und so weiter. Viele Frauen haben damit auch Probleme, also nicht mit dem Geben, sondern mit dieser Phase. Die haben ganz starke Schmerzen, das nennt man Mittelschmerz. Da habe ich ganz arge Erzählungen schon gehört, dass Frauen operiert wurden am Blinddarm und es war nicht der Blinddarm, sondern der Eisprung oder umgekehrt. Also ja, die Frauen, also das Thema Gender Data Gap ist ein ziemlich großes. Aber Gender Data Gap ist, dass weibliche Datenerhebung fehlt in Medizin, in Gesellschaft, in Wirtschaft. Mhm. Und Frauen sind da zum Teil einfach nicht vorhanden, weil wir durch den Zyklus zum Beispiel Medikamente anders vertragen als Männer. Weil bei Männern ist es halt recht, also ist diese Welle ja nicht, sondern die haben das eigentlich steht und gleich und stabil. Und wir Frauen, wir haben halt diese Wellen. Und da ist es sehr komplex, Datenerhebungen und Studien zu machen, weil du müsstest eigentlich theoretisch den Zyklus mit einberechnen.
Ja, klar.
Und dann entsteht halt dieser Data Gap, also dieser Abstand. Und aufgrund dessen passieren halt dann zum Beispiel solche Sachen wie, es wird einem der Blinddarm entfernt, obwohl man Eisprung hat, weil der schmerzhaft ist.
Scheiße.
Ja, also ich weiß zum Beispiel auch nicht, warum Frauen so arge, also warum das tatsächlich so ist, dass Frauen so arge Eisprungschmerzen haben, Mittelschmerz haben. Mit den Ärzten und Ärztinnen, mit denen ich gesprochen habe, es ist nicht erforscht, man weiß es nicht wirklich. Mhm. Ja, aber das ist diese Zeit der Liebenden und da geht es eigentlich um Liebe in jeglicher Form, also für sich selber, Selbstfürsorge, aber auch für andere. Und es fällt dann unglaublich leicht. Ja, also das ist so, mein Mann hat mir mal gefragt, ja, und wann komme ich dann dran? So, wann geht es dann mir gut? Und ja, in der Liebenden, da gebe ich. Und da finde ich mich dann immer in der Küche wieder oder gibt gern Geschenke und es fällt einfach leicht. Ja, und dann kommt die spannendste Phase, die Kriegerin. Und da leiden viele Frauen drunter, weil sie sich selber nicht mehr wiedererkennen. Die haben dann Aggressionsschübe, Teller fliegen gegen Wände, Streitigkeiten mit dem Partner, ganz häufig in dieser Phase, und fühlen sich dabei super schlecht. Und was in dieser Phase wirklich ein guter Tipp ist, ist, sich einmal erstens mit seinen Schattenseiten auseinanderzusetzen. Also was mag ich nicht an mir und was ist aber da? Weil da sind ganz viele Kräfte gebündelt. Und auf der anderen Seite ganz konkret dir einen Plan zu machen, wann habe ich Zeit, um diese Energie in eine Richtung zu bringen. Also Sport oder kreativ zu sein, singen, malen, tanzen, keine Ahnung, sowas. Ich brauche die Möglichkeit, diese Energie loszuwerden. Und wenn ich das eigenverantwortlich nicht tue, dann schlage ich halt um mich, weil meine Toleranz niedriger wird.
Mm, klar, kostet ja auch Energie, das dann nach unten zu halten. Also so ist immer so der Klassiker, wenn du irgendwas unterdrückst oder sowas, kostet halt Unmengen an Energie und dann bist du schneller mal im Triggerpunkt. Also, oder beziehungsweise genau. Andere Leute kommen schneller nicht ran. Krass. Genau. Wow, Wahnsinn. Das war auch für mich sehr als Mann mal. Und was ist jetzt mal kurz um die männliche Perspektive? Wie ist denn so der beste Umgang als Mann? Also, ich kann ja jetzt schlecht fragen, du, sag mal, weißt du, in welcher Phase deines Zyklus du gerade bist? Ich glaube, das ist nicht so gerne gehört, weil ich glaube, in unserer Kultur das einfach so ein bisschen so eine verächtliche Konnotation hat, ne? Also, naja, die hat jetzt ihre Tage, bla, 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 die ist jetzt so und so.
Ja, wenn man es so angeht, schon. Wenn man es so angeht, natürlich. Und natürlich ist da Tabuthema und auch ein Schmerzthema, weil eben so viel verächtlich gesprochen wird. Und wir können es uns ja einfach nicht aussuchen. Aber wenn man das, ich glaube, da kommt es sehr auf die Art drauf an, wie ich das kommuniziere und wie meine Haltung dahinter ist, dann kann das nur positiv passieren und sein. Ich habe zum Beispiel mal einen Anruf bekommen von einem Mann, dessen Frau in meinem Kurs war, und er hat gesagt, Anna, danke für diesen Kurs. Und ich sage, was ist denn passiert? Und er, na, stell dir vor, wir stehen in der Küche und wir streiten. Und dann sage ich, Schatz, wart mal, in welcher Phase bist du? Und dann sagt sie, und dann sagt er, ah, du bist ja in der Kriegerin. Und dann haben wir gelacht und alles war gut. Das heißt, es ist ein Kommunikationstool und wie du als Mann damit umgehen kannst,
ist. Aber dann muss ja erstmal das Bewusstsein, also der erste Schritt ist, dass die Frau in diesem Bewusstsein sozusagen ist, in dem, wo sie sich befindet.
Nein, das stimmt nicht, okay. Weil viele Frauen sitzen im Kurs, die sagen, ihr Mann weiß schon eher, wo sie in ihrem Zyklus stehen. Und mein Mann hat zum Beispiel, unabhängig jetzt von mir, immer schon gewusst, als junger Kerl, wann seine Freundinnen ihre Tage gehabt haben, beziehungsweise eben ihren Eisprung, und hat darauf geachtet, weil um den Eisprung herum war alles schöner.
Okay.
Und er hat es halt sich gemerkt, ja, das hängt ja auch mit dem Mond zusammen. Also es sind schon Männer, die sich da so beobachten und dann halt ihres draus ziehen.
Hammer. Wow, das war ein richtig schöner Ausflug in die Welt der weiblichen Archetypen des Zyklus. Also unglaublich viel gelernt. Was ist denn, um langsam zum Ende zu kommen mit dieser schönen Folge, ich fand es sehr spannend, was ist denn so eine Herzensnachricht, die du an jeden hast, der jetzt gerade noch zuhört, für den ihr persönlichen Weg und ihre persönliche Reise?
Ja, es gibt so einen schönen Spruch von aus einem Film, ich weiß jetzt nicht aus welchem Film, aber er heißt, wenn man etwas Neues lernt, dann sollte man liebevoll mit sich sein. Hm. Ich glaube, aus Eat, Pray, Love ist der. Und das finde ich schön, weil man lernt sich ja, es gibt so Lebensphasen, da hat man das Gefühl, man hat sich verloren. Oder man muss was Neues lernen, wie wir jetzt alle auf der ganzen Welt. Wir müssen Neues lernen. Und wir haben dann den Anspruch, alles gleich perfekt zu können. Und es muss perfekt laufen. Und ich glaube, dieser liebevolle Umgang mit einem selber, das fehlt in unserer Welt wirklich sehr. Also wenn ihr das mir aussuchen könnt, was sie sagt, dann wäre es liebevoller Umgang mit dir selber.
Sehr schön. Wo können denn die Menschen mehr über dich erfahren? Es waren jetzt bestimmt einige dabei, die sich dachten, gibst du dieses Jahr noch Seminare? Wie hast du dich aufgestellt? Gibt es bei dir online ein paar Kurse? Hau mal deine Angebote raus, weil ich bin mir sicher, dass hier einige, die gerade zuhören, sich denken, geil, da habe ich voll Bock drauf.
Sehr gern. Also meine Website ist www.apur.at und ich habe mehrere Online-Angebote. Also in diesem Jahr weiß ich noch nicht, ob noch was kommen wird. Ja, geplant ist schon, aber das hängt nicht von mir ab. Und Online-Programme kann man im Grunde immer machen. Also zum Beispiel den Zykluskurs, um den zu verstehen, den kann man online immer buchen. Und was bezüglich den Archetypen, es startet im Februar eine Initiationsreise, die dauert 9 Monate und geht durch die 5 Archetypen durch. Also sie endet quasi mit der Königin und es geht dort sehr in die Tiefe. Also für Menschen, die zum Beispiel nicht wissen, die ihre Berufung nicht kennen, die ihre Potenziale spüren, aber keinen Zugriff drauf haben. Oder die merken irgendwie, sie sind nicht ganz und sie würden gern ganz werden, kennen aber den Weg nicht. Oder auch für Frauen, also es ist für Frauen eben, die merken, sie brauchen dieses Feld der wirklichen Verbundenheit zwischen Frauen. Da ist diese Initiationsreise das Passende. Die geht 9 Monate lang mit Ritualen, Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Also da fließt im Grunde alles ein, was ich jemals irgendwo gelernt habe.
Sehr schön. Anna, vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Es war mir eine Freude. Kannst gerne mal vorbeischauen.
Benjamin, danke für diese Plattform, danke für dieses Gespräch. Ich glaube, ihr könnt noch eine Stunde mit dir
locker
quatschen.
Locker.
Aber für heute lassen wir es mal.
Heute lassen wir es mal gut sein.
Danke dir.
Vielen Dank. Das war's, Freunde. Die ganzen Links zu Anna sind in den Shownotes. Und da findet ihr auch einen Rabattcode von 10 Euro, den sie uns im Nachhinein noch angeboten hat, für ihren Online-Fempower-Workshop. Das heißt, wenn das dich inspiriert hat, was Anna macht, schau doch mal vorbei, guck mal, ob das mit dir resoniert und dann gerne mit dem Tiefsinn 10 Rabattcode, muss ich kurz mal nachschauen, kriegst du 10 Euro Rabatt. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bei der Reise am Start bist. Wenn du noch nicht mit mir connected bist bei Instagram, wird's Zeit, @radiotiefsinn. Und ich bin natürlich auch sehr dankbar, wie immer, wenn ihr Leuten diesen Podcast teilt, wenn ihr ein bisschen angeben wollt, wie gesagt, mit eurem extrem guten Podcast-Geschmack, dann schickt's an ganz viele Leute, abonniert gerne auch den Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast und gib mir eine kleine Review bei Apple Podcast. Ja, das war's. Bis nächste Woche. Stay deep. Dein Benjamin.